während sich in der DFFLF die Final Four Kandidaten und die Abstiegskandidaten langsam herauskristallisieren, bleibt in der zweiten Liga alles spannend.
Hallo liebe Leute, es geht weiter mit Crunchtime, eurem Lieblings-Flag-Football-Podcast. Wir haben heute zwei sehr spannende Spieltage in der DFL 2. Wie schon berichtet, die DFL 2 ist ein bisschen hinten dran. Das bedeutet, wir sind in der mitten in der Saison. Es zeichnet sich langsam doch sicher ab, wer tatsächlich um die Final Six Plätze mitspielen kann und wird. Gleichermaßen hatten wir einen Spieltag in der DFLF. Auch hier ist das Bild schon deutlich klarer, wer tatsächlich Tickets fürs Final vorbuchen kann und wer sich eher Richtung zweiter Liga orientieren muss. Aber wir fangen an heute mit einem etwas größeren Newsblock, denn das letzte Wochenende hatte es auch international in sich. Wir hatten einmal die österreichischen Meisterschaften, über die wir kurz berichten wollen, und endlich mal wieder, die letzten Jahre haben sie ja wieder stattgefunden. Die allgemeinen deutschen Hochschulmeisterschaften haben in Freiburg stattgefunden dieses Jahr. Und ich würde sagen, damit fangen wir an. Was ist denn dort passiert?
Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut zu lesen, dass die Freiburger da das wieder aufleben lassen wollten. Die ADH Open waren ja, ich weiß nicht, wer von euch da mitgespielt hat. Ich durfte zweimal mitspielen, einmal sie ausrichten. Und hatten einen echt hohen Stellenwert früher. Das war eine Versammlung, das war eigentlich auch, wie wir es jetzt die letzten Male schon hatten, so ein Flag-Football-Fest mit viel Networking, cooler Zeit zusammen, wo sämtliche Top-Teams vor Ort waren. München, Mainz, irgendwann Augsburg mit dabei, Würzburg, Dortmund, Kelkheim, unter manchmal anderen Namen. Aber da war wirklich die Creme de la Creme immer vertreten und das hat, glaube ich, auch die ein oder andere Rivalität herbeigeführt. Und das ist so die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, ein bisschen weniger geworden. Einfach deshalb, dass die ganzen treibenden Kräfte, die das Ganze vielleicht so hoch gepusht haben, nicht mehr Studenten waren. Und dann so ein bisschen ein Vakuum entstanden ist. Und deswegen hat es mich einfach sehr gefreut, dass das stattgefunden hat. Wir haben jetzt leider nicht so viele Informationen dazu. Aber können quasi verkünden, dass die Augsburg Lions wenig überraschend mit ihrem, ich habe es nur auf dem Bild gesehen, fast zu zumindest großen Teilen auch DFFL1-Team da das Ding gewonnen haben, haben das Ganze, und das ist wieder ein Zeichen des Stellenwertes, doch sehr humorvoll dargestellt. Ich glaube, die erste Hochschulmeisterschaft haben sie sich in den Ring gemacht. Das wirkte jetzt ein bisschen, bisschen legerer. Ich glaube, das hatte eher einen Fun-Faktor. Ich glaube, zweites Team wurden die Ausrichter aus Freiburg, was auch sehr, sehr cool ist. So als Ausrichter da erfolgreich zu sein, ist immer, immer schön. Und ja, einfach cool, wenn es dann in Zukunft auch weiterhin ein Standbein hat im Hochschulsport, da auch ein Wettkampf stattfindet. Und das werden wir, glaube ich, einfach weiter begutachten. An der Stelle noch eine Info zu dem ganzen System. Es heißt ja ADH Open. Das heißt, es ist keine offizielle deutsche Meisterschaft. Das wäre dann nämlich die DHM. Das ist einfach entscheidend bezüglich der ganzen Ausrichtungsformate. Das werdet ihr, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wolltet, im Rahmen der Hochschulmeisterschaften immer sehen. Aber für uns ist das quasi der inoffizielle deutsche Hochschulmeistertitel.
Genau, ja, es ist auf jeden Fall ein cooles und ein spannendes Turnier auch immer. Ich habe ja vor 2 Jahren auch selber noch mitgespielt. Damals waren auch Mainz in einer recht guten Besetzung noch mit dabei. Auch die sind dieses Jahr weggefallen, wodurch quasi wirklich von den ganz starken Erstligateams dann nur noch Augsburg so wenig übrig geblieben ist. Aachen war noch dabei, kann man glaube ich nennen, die jetzt ja auch in der ersten Liga sich festgespielt haben, beziehungsweise nicht sich sicher für nächstes Jahr für die DFL 1 wieder qualifiziert haben. Aber man weiß natürlich auch hier nicht ganz genau, wer da doch Student oder Studentin ist und wer nicht.
Mich hat es vor allem gefreut, dass die Freiburger hier so erfolgreich waren, dass sie es ausgerichtet haben und dass sie auch mit 2 Teams dabei waren. Denn sowohl Freiburg als auch Augsburg war mit 2 Teams anwesend, was natürlich einmal auch dafür spricht, dass nicht so viele verschiedene Teams aus Deutschland angereist sind. Aber die Freiburger, wir hatten ja schon mal kurz über sie gesprochen, haben die Ambitionen, in die zweite Liga aufzusteigen. Und ich glaube, das können sie auf jeden Fall auch schaffen. Und ich finde es sehr schön, dass sich dort in Freiburg einfach was entwickelt.
Sehr gut, dann würde ich sagen, wir kommen von den Hochschulen in Deutschland zu Österreich. Ich muss Josh ein wenig korrigieren. Die österreichischen Meisterschaften oder die österreichische Staatsmeisterschaft heißt es, glaube ich, offiziell, war bereits am 7.6., also schon vor 2 Wochenenden. Wir haben es nur, ich habe es irgendwie im Kopf gehabt, habe es nur nicht ganz erwähnt gehabt. Nur ist ja ganz spannend, was unser Nachbar, der uns ja lange im Flag Football auch einiges voraus hatte, was Liga-Organisationen und so angeht, was ein Nachbar, der immer noch in vielen Sachen sicherlich Sachen ganz cool gestaltet, die hatten Staatsmeisterschaften und da wollen wir ganz kurz, glaube ich, aus Podest einmal schnell draufschauen, weil es ja dann doch ganz spannend ist, da weil es Teams sind, die man dann zum einen auf den Champions Bowls dann sieht oder auf dem Champions Bowl und zum anderen auch, was da sonst passiert ist. Deswegen würde ich bei den Herren anfangen und zwar im Spiel um Platz 3. Da haben die Honeybees gegen die Sportunion der De La Salle Saints gespielt und das haben die Honeybees mit 41-12 gewonnen und holen sich damit den 3. Platz. In dem Finale waren dann 2 altbekannte Namen, glaube ich, aus Österreich, die St. Valentin Veterans und die Vienna Vipers. Und hier war das, ja, dem Ergebnis zu urteilen, dann eine sehr klare Sache. Und die Vienna Vipers, ein bisschen der Serienmeister, ein bisschen das Waldorf aus Österreich, gewinnen das mit 49-22 und krönen sich erneut zum österreichischen Staatsmeister. Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube tatsächlich, es war das gleiche Finale wie letztes Jahr. Es müssten auch die 2 Teams gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine letztes Jahr auch die Veterans gegen die Vipers gesehen zu haben. Was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass die Klosterneuburg Indians gar nicht auftauchen. Ich weiß nicht, was bei denen war. Die sind ja nicht mehr so dominant, wie sie es früher waren.
Ihr Quarterback hat sich verletzt.
Okay,
das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Schon seit Anfang der Saison. Und das hat wahrscheinlich auch den größten Ausschlag hier gegeben. Ich glaube, wenn er fit ist, dann sind die Klosterneuburg Indians meiner Meinung nach das zweitbeste Team in Österreich und können mit den Vipers mithalten. Ja. Aber mit so einer wichtigen Persönlichkeit raus wird schwierig.
Das stimmt. Ich würde noch eine Sache ergänzen, bevor du zu den Frauen kommst. Und zwar der Rahmen dieses Turniers war auch, das nennt sich die Austria's Finals. Also das ist ein bisschen wie die Finals bei uns auch. Das scheint quasi sich auch durchzusetzen. In dem Rahmen haben nämlich die Flag Football Finals stattgefunden, aber auch ganz viele andere Sportarten. Ich weiß jetzt nicht genau, was alles mit dabei war, aber wenn man sich so ein bisschen es wurde ja gestreamt, unter anderem in ORF, also auch da mittlerweile auf großer Bühne. Und wenn man sich da durchklickt, wurde, glaube ich, da ganz, ganz viel anderer Sport auch gezeigt.
Genau, und was vielleicht noch ganz spannend ist, die spielen kein Final 8 oder sowas in Richtung, sondern die spielen nur einen Final 4 mit 2 K.O.-Spielen. Also es kommen am 6.6. waren, das war der Samstag, waren dann die beiden Halbfinals und dann am 7.6. war das Spiel Platz 3 und das Finale. Also auch ganz spannend. Dann kommen wir noch zu den Damen und da muss ich jetzt aufpassen, wie ich genau das formuliere, weil ich vorhin schon vor dem Podcast darauf hingewiesen wurde. Erstmal fangen wir mit dem Spiel um Platz 3 an, in der FLL heißt die Liga. Dort spielen die Amstetten Thunder und die St. Valentin Veterans, das ist eine Spielgemeinschaft, gegen die Constables. Und hier setzen sich die Constables mit 34-18 durch. Beides, glaube ich, Teams, die man auf jeden Fall in Österreich schon mal gehört hat, die auch ganz viel auf internationalen Turnieren unterwegs sind. Und jetzt im Finale um den FLL-Titel, nicht um die österreichische Meisterschaft, denn die war vorher schon West, denn die Domschale Tigers Ladies, die ja ganz viele Turniere auch immer schon international gewinnen, Adiabo, Big Bowl, teilweise dann auch als bisschen größerer Kader die slowenische Nationalmannschaft auftreten, die können sich auch diese Liga sichern und gewinnen im Finale 47-19 gegen die De La Salle Saints Ladies. Somit sind die Domschale Tigers FLL-Meisterinnen, österreichische Staatsmeister bleiben trotzdem die De La Salle Saints, weil sie das erste Team oder das höchst gerankteste Team aus Österreich sind.
Genau. Ich glaube, ergänzend dazu kann man noch sagen, weil wir da auch nicht mehr zu sprechen kommen, es wurden von da an auch dann etwas später, unter anderem eben am letzten Wochenende, die 2. und 3. Ligen in Österreich ausgespielt. Auch die sind ja mittlerweile sehr, sehr tief organisiert. Die Liga 2 konnten sich die Vienna Vipers 2 sichern, zeigt einfach, wie stark dieser Verein, dieses Team ist. Wir vermuten, dass diese nicht aufsteigen dürfen, also da auch höchstwahrscheinlich dann die Steel Sharks trauen, die Zweiter geworden sind, dann das Team, was in die FL Nein, FLA, Entschuldigung, FLS war was anderes, aufsteigen würde. Und auch wenn wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt über eine dritte Liga sprechen wollen, haben wir im Vorfeld gedacht, wir müssen da einen kleinen Fun-Fact doch anbringen. Wir wissen nicht, wie das System funktioniert, aber das Finale der Fleckliga Austria 3 gewinnen die Primpram Bobcats gegen die Ljubljana Frogs. Für alle, die in Geografie einigermaßen gut aufgepasst haben, merken, dass da der Anteil an österreichischen Teams nicht ganz so hoch war. Somit wahrscheinlich die Steenarts Ocelots als quasi dritter, das beste österreichische Team. Aber wie gesagt, wie die Liga organisiert ist, weiß ich jetzt persönlich nicht. Trotzdem lustige Sache.
Ich finde es auf der einen Seite eigentlich ganz cool, dass die Österreicher sich dort öffnen. Denn in Tschechien und auch in Slowenien sind die Ligen deutlich kleiner. Dass die Bobcats dort mitspielen, verstehe ich. Dass die Ljubljana Frogs dort mitspielen. Nicht ganz, muss ich sagen, denn Slowenien hat eine Liga, allerdings die Ljubljana Frogs meistens so das vierte, fünftes Team und können nicht wirklich mit den besten Teams mithalten, wollten sich dort, glaube ich, eine neue Herausforderung suchen, mehr auf ihrem Level und steigen damit auch beide in die zweite Liga auf, in der sie wahrscheinlich auch dann sehr gut reinpassen, leistungsmäßig.
Genau. Zweite Liga ist, glaube ich, das Stichwort wird großes Thema heute, aber bevor wir zu der kommen, springen wir, glaube ich, noch in die DFFLF.
Genau, denn hier hat ein weiterer Spieltag stattgefunden bei den Southern Sparkles in Heidelberg. Und wir hatten einige Teams dort, insgesamt 6 Teams am Start, also mehr als die Hälfte der Liga. Und wir können es ganz kurz machen. Team des Tages, eindeutig die Kelkheim Lizards Damen, die ihrer Favoritenrolle ganz klar gerecht werden. Sowohl an dem Spieltag als auch mit Blick aufs Final Four und die Plätze im Final Four. Sie gewinnen alle ihre Spiele mit einer Differenz von 134 Punkten. Also, wenn es mal runterbricht, haben sie fast 35 Punkte pro Spiel plus gemacht. Also wirklich sehr stark. Kein Spiel ist wirklich gefährdet gegen die Stuttgart Scorpions 31-25. Weiß nicht, was da genau los war. Ich glaube, vielleicht ja, haben sie da einfach nicht perfekt gespielt. Insgesamt kann man aber sagen, die Kelkheim Lizards Damen ganz, ganz souverän, machen große Schritte Richtung Final Four und sind meiner Meinung nach auch auf jeden Fall dabei.
Ich will vor allen Dingen die Defense noch einmal ganz kurz hervorheben, die nur 37 Punkte bekommt. Davon hast du gerade eben gesagt, 25 gegen die Stuttgart Scorpions. 2 Spiele spielen sie zu null. Wenn man sich die Ergebnisse und die Spielberichte auch wieder anschaut, dann sind da auch wieder, also ich kann das nicht zu 100% bestätigen, aber das ist da 95% so, dass das dann auch ein, zwei Pick Six auch in den Ergebnissen, gerade in diesen 70-0 gegen die Pink Panthers, mit dabei waren. Also auch die Defense der Kelkheim Lizards als auch die Offense performen beide richtig, richtig gut, wenn beide Teams in Vollbesetzung da sind.
Und du hast gesagt, sie sind vermutlich dabei, sie sind, glaube ich, offiziell qualifiziert. Ich glaube, es sind nach diesem Wochenende jetzt 3 Teams fest im Final Four. Da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen und die Kelkheim Lizards sind eines dieser 3 Teams. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, was noch hervorzuheben ist. Du hast gesagt, die Stuttgart Scorpions haben sich gegen die Kelkheim Lizards gut geschlagen. Die haben an diesem Wochenende generell sich ganz gut aus der Affäre gezogen, haben eben gegen dieses Top-Team verloren, alle 3 anderen Spiele aber gewonnen. Was ich so beim Überfliegen gesehen habe, auch alle Spiele souverän gewonnen, gegen Mainz Elecorns mit einem Touchdown, erwartbar nicht ganz so deutlich. Die anderen haben sie, tut mir leid, ich habe ein bisschen zu schnell gelesen, es war nur das erste Spiel. Sie gewinnen auf jeden Fall 3 Spiele, was für sie in der Tabelle sehr, sehr wichtig war. Und können, glaube ich, sehr zufrieden an dem Spieltag nach Hause fahren.
Also war und, wirklich wichtig für sie, wenn man auch drauf schaut. Sie haben diese 3 Siege, verdoppeln ihren Win-Total in der Saison bisher und damit ziehen sie sich eigentlich jetzt schon raus aus der Diskussion um Abstieg. Mit Final Four werden sie auch nichts zu tun haben, aber eben auch nicht mit dem Abstieg. Und wenn wir an die früheren Spieltage in dieser Saison zurückdenken, da sah das teilweise so aus, als könnte es für Stuttgart fast eng werden. Und damit haben sie das jetzt aber wirklich ad acta gelegt.
Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache für die DFLF, wenn ich einfach so allgemein sagen kann. Das ist ein Team, was, glaube ich, ein Ceiling sehr viel höher hat, was gute Athletinnen im Team hat, die es noch ein bisschen zusammen finden müssen. Deswegen ist das, glaube ich, ein Team, was in die erste Liga gehört vom Spielniveau. Lass uns über die weiteren Teams sprechen, die dabei waren. Die SG Main Fusion war auch am Start. Die gewinnen eins von zwei, wenn ich das richtig sehe. Genau, die spielen
zwei Spiele nur, ja.
Genau, spielen nur zwei Spiele. Sie verlieren das Spiel gegen Kelkheim und gewinnen gegen die Mainz Elecorns, was man so, glaube ich, vor diesem Spieltag auch nicht ganz gedacht hätte. 35-14. Die Mainz Elecorns waren ja sogar drauf und dran, ja, vielleicht ums Final Four so ein wenig mitzuspielen, haben Düsseldorf an einem Spieltag ganz gut ärgern können. Jetzt zeigen sich, dass sie ganz dann doch durch die Saison weg nicht ganz so stark performen können. Fand jetzt hier auch ein Spiel. Und deswegen wird es da auch unten auch nochmal spannend. Aber auf die Tabelle schauen wir nochmal ein. Demnach auch gleich auf die Mainz Elecorns einzugehen, die 1 aus 3 gewinnen. Sie verlieren gegen, ich glaube auch Kelkheim, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Gegen Kelkheim. Und verlieren außerdem gegen die Main Fusion, gewinnen aber ein wichtiges Spiel gegen die Pink Panthers.
Genau, gegen Pink Panthers und verlieren auch gegen Stuttgart. Also für die Mainz Elecorns hier ein eher gebrauchter Spieltag. Sie hatten wenig Chancen aufs Final Four, aber damit mit diesem Spieltag müssen sie die eindeutig begraben, würde ich sagen.
Definitiv, würde ich auch sagen. Das gilt, glaube ich, eher der Blick nach unten in der Tabelle. Dann haben wir noch die Tarzan Sparkles. Die sind hier irgendwie ist die Tabelle hier vom Spieltag komisch gelistet, aber vielleicht ändert sich das dann noch. Die gewinnen 1 aus 3. Die Tarzan Sparkles damit machen keinen Punkt gegen Kelkheim. Gut, das ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. Das ist kein Sieg, den sie eingeplant haben. Was aber ein wichtiges Spiel war, war gegen die Stuttgart Scorpions, was sie mit 2 Punkten ganz knapp verlieren. Könnte man, glaube ich, auch als Spiel des Tages definieren. Ganz spannend ist es hier, dass entweder die Scorecard falsch eingetragen hat, das glaube ich aber nicht, weil es so aussieht, dass alle Punkte in der ersten Halbzeit fallen. Und in der zweiten Halbzeit geht es dann 0-0 aus. Finde ich, hat man auch selten gesehen. Da haben sich die Defenses mal sehr, sehr gut adjusted auf die Offenses. Und so wie es in der Scorecard eingetragen ist, sieht es auch so aus, als hätte das seine Richtigkeit. Finde ich auch sehr spannend. Habe ich selten gesehen, sowas.
Ja, gibt's alles. Ja, oder manchmal ist in dem Falle sicherlich nicht so gewesen am Wochenende. Da kann es eher sein, dass alle wegen der Hitze erschöpft waren, dass durch den Regen keine Offense mehr funktioniert. Das soll auch mal gegeben haben. Aber es ist auf jeden Fall auffällig. Ich glaube, was wir dann machen können, wir haben jetzt über die Teams gesprochen. Du hast über das wahrscheinlich spannendste Spiel des Tages gesprochen, was aber sicherlich in dem Zeitpunkt, was wir im Moment jetzt ja schon haben, mit Blick auf den Kalender, in einem Monat ungefähr sind die Finals. Das bedeutet, die Tabelle hat schon deutliche Aussagekraft. Wir haben 3 Teams, die fürs Final Four fest qualifiziert sind. Wir hatten die Kelkheim Lizards angesprochen, die haben gespielt. Dazu haben wir mit dem Unix Spatzen, ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass das quasi schon durch war, noch ungeschlagen. Also die sind auch sicher qualifiziert fürs Final Four, ebenso wie die Düsseldorf Firecats, die einfach aufgrund der gespielten Spiele aller Teams auch nicht mehr vom Platz 4 verdrängt werden können. Die Augsburg Lions sind noch nicht qualifiziert, aber denen reicht am nächsten Wochenende ein Unentschieden in 3 Spielen. Oder die entsprechenden Niederlagen. Also die sind noch nicht qualifiziert, aber wir können, glaube ich, zu 99% oder 95% sagen, dass auch die Augsburg Lions das Final Four komplettieren werden.
Genau, die stehen bei 9-2. Stand jetzt hat das Team auf dem 4. Platz 9 Niederlagen. Das heißt, sie müssten quasi 9,5 Niederlagen haben, beziehungsweise dann eben die andere Anzahl an Siegpunkten. Also das
auf dem 5. Platz lasse. Du meinst die Mainz
Elecorns
auf dem
5.
Platz. Die Mainzer müssen alles gewinnen, die Augsburger müssen alles verlieren und das Verhältnis muss noch passen. Dann können sie sich drehen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass wir hier sagen können, die Münich Spatzen, Kelkheim Lizards, Augsburg Lions und Düsseldorf Firecats sind qualifiziert und werden am Final Four mitspielen.
Bisschen interessant könnte noch das Seeding werden. Wir haben, wenn wir jetzt schon ein bisschen wir schauen zuerst noch unten auf die Tabelle, bevor ich einen Ausblick wage. Unten in der Tabelle kann man sagen, dass die SG Pink Panthers sicher abgestiegen sind. Wir stehen mit einem Siegstand jetzt da bei
13. Das ist noch nicht sicher. Sie könnten theoretisch noch 5 Spiele gewinnen. Wir gehen davon aber nicht aus. Also tatsächlich, ich würde dir zustimmen, sie werden absteigen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Aber sie sind noch nicht sicher abgestiegen, weil sie eben noch 5 Spiele haben.
Genau.
Dahinter dann gerade ist das Feld sehr, sehr eng. zwischen den Stuttgart Scorpions mit 6 Siegen aus 18 Spielen, die schon durch sind, das heißt, die jetzt nur noch quasi zuschauen können. Ich denke aber fast, dass das...
Ich glaube, die sind sicher, weil wir, wenn wir uns anschauen, auf dem letzten Platz die SG Pink Panthers, wenn sie alle 5 Spiele gewinnen würden, würden sie auf 6 Siege kommen, also mit den Stuttgart Scorpions gleichziehen, die ihrerseits schon alle Spiele gespielt haben. Die Stuttgart Scorpions sind also schon durch, können aufgrund des direkten Vergleichs dann aber nicht mehr hinter die Pink Panthers rutschen.
Steigt nur ein Team ab, nur nochmal für mich zur Verständnis.
Zwei Teams. Und auf der anderen Seite ist es dann interessant, weil die SG Mainz Fusion nämlich auch schon alle Spiele gespielt hat und gerade auf dem vorletzten Platz stehen. Sie könnten theoretisch aber noch gerettet werden, sollten die Kiel Baltic Sirens alle ihre restlichen 5 Spiele verlieren.
Genau, oder auch nur 1 gewinnen, weil die SG Mainz Fusion hat sogar noch einen Unentschieden.
Stimmt, da hast du natürlich recht, ja.
Genau, also das ist auf jeden Fall noch, ich glaube schon noch spannend und wir können uns auch gleich da nochmal die Matchups anschauen. Aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen spannend drin. Die beste Ausgangslage haben wahrscheinlich gerade die SG Mainz Fusion, die aber schon durch sind, aber wahrscheinlich die beste Ausgangslage da unten noch drin haben die Southern Sparkles, weil die noch 3 Spiele zu spielen haben.
Ja, ich würde auch sagen, im Prinzip muss die SG Mainz Fusion von zu Hause zuschauen, wie die Spiele der anderen ausgehen und darauf hoffen, dass Kiel Baltic Sirens eben maximal ein Spiel gewinnt. Oder die Southern Sparkles keins mehr.
Genau. Wenn wir auf die nächsten Spieltage schauen, es gibt jetzt noch einen Spieltag in München am kommenden Wochenende. Da spielt zum Beispiel Augsburg gegen München. Die holen da auf jeden Fall ein paar Spiele aus, weil das gerade die beiden Teams sind, die mit 11 gespielten Spielen am wenigsten Spiele haben. Außerdem sind hier vor Ort die SG Pink Panthers und die
Southern Sparkles. Und genau. Das ist eben auch so, die Southern Sparkles spielen eben noch gegen die Pink Panthers. Das würde ich jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird ein Sieg für sie.
Und dann sind sie sicher.
Damit sind die Southern Sparkles dann eben sicher nicht abgestiegen. Und dann entscheidet sich es eben am den letzten Spieltagen, was die Kiel Baltic Lizards machen.
Und die Kiel Baltic Sirens. Und da möchte ich sagen, ich habe mir den Spieltag mal aufgemacht. Der wird ja auch auf Spontent gestreamt in Kelkheim. Also da kann man auf jeden Fall auch sehr schön zuschauen. Die Kiel Baltic Sirens spielen gegen die SG Kelkheim Lizards, gegen die SG Mainz Alicorns, gegen die Munich Spatzen und gegen die Pink Panthers und die Augsburg Lions. Das heißt, den einen Sieg gegen die Pink Panthers sollten sie holen, aber alle anderen 4 Spiele wären bretthart.
Ja, also, 3 werden sehr bretthart, aber ich glaube, sie müssen alles in die Waagschale werfen gegen die Mainz Alicorns dann.
Ja, also von daher, es wird sehr, sehr spannend an diesem Spieltag, das nur schon mal als Ausblick dazu. Ich glaube, dann kann man auf jeden Fall final die Vorbereitung aufs Final Four dann machen.
Die haben 5 Spiele an einem 4. Juli, wo es eventuell wieder über 30 Grad
auf
haben kann.
Auf dem Kelkheimer Kunstrasen, der bei warmem Wetter auch noch mal ein bisschen
45 Grad
ist.
Hat, ja.
Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Sie haben das aber selber, sie wurden gefragt, ob sie vor der Saison, ob sie 2 Spieltage mit 5 Spielen spielen. Das haben sie ja in Düsseldorf auch schon einmal gemacht, um quasi einen Spieltag weniger zu haben. Ich hoffe, dass ihnen das nicht am Ende teuer zu stehen kommt, obwohl sie im ersten Spieltag bei den 5 Spielen ja ganz gut performt haben.
Genau, dann würde ich sagen, springen wir Richtung DFFL 2, oder?
Genau.
Ja, und da hatten wir auch 2 sehr spannende Spieltage in glühender Hitze. Einmal in Berlin, Lasse, da waren wir beide vor Ort, und in Kornwestheim. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Spieltag in Kornwestheim an. Hier wurde uns auch von Friedrich, dem Quarterback der Heidelberg Hunters, berichtet. Vielen Dank dafür. Super heiß. Die Kornwestheim Cougars haben es aber sehr schön gemacht, haben eine Duschen- oder Gartenschläuche am Feldrand gehabt, damit man sich da ein bisschen abkühlen konnte. Man hat aber wohl gemerkt, dass das Tempo der Hitze geschuldet einfach ein bisschen niedriger war. Wir sehen es auch an den Ergebnissen. Es gab tatsächlich nur ein Spiel, in dem ein Team über 40 Punkte aufs Board bringt und nur 2 Spiele, wo über 30 Punkte gebracht werden. Also eher Low-Scoring-Spiele und das ist, glaube ich, auch einfach der Hitze geschuldet.
Ich finde es tatsächlich sehr auffällig. Also das, wo du es jetzt, wo er die Nachricht geschickt hatte und wir das uns angehört haben, finde ich, sieht man das, also ist selten so, dass man das gefühlt auf Ergebnissen widerspiegelt, wie zäh das sein kann, bei der Hitze zu spielen.
Ja, und das einzige Spiel mit so vielen Punkten war gleich das erste, wo es vielleicht noch nicht ganz so heiß war. Denn, da gehen wir vielleicht gleich mal rein in mein Team des Tages. Die Heidelberg Hunters haben zwar nur zwei Spiele, gewinnen aber beide und erschaffen sich damit einfach eine super Ausgangssituation, um tatsächlich die Qualifikation fürs Final Six zu schaffen, von der sie letztes Jahr ja doch eher weit weg waren, dieses Jahr aber super Leistung bringen. Und sie gewinnen auch das Topspiel des Tages auf dem Papier 19-13 gegen die Münster Blackhawks. Das sind die beiden Teams, die man eindeutig im Kreis der Final Six an Anwärter sehen kann. Low Scoring, wir haben es gesagt, aber am Ende setzen sie sich durch. Die Münster Blackhawks haben ihrerseits vier Spiele als einziges Team, die anderen Teams jeweils nur zwei. Die Münster Blackhawks, die ja hier am weitesten angereist sind mit vier Spielen, gewinnen drei davon recht deutlich, verlieren eben knapp gegen die Heidelberg Hunters. Zeigen aber meiner Meinung nach dann doch, dass sie auf jeden Fall auch dazugehören und sich die Plätze im Final Six auf jeden Fall sichern können, wenn sie so weitermachen. Sind ja erst sehr spät in die Saison eingestiegen, haben mittlerweile dann schon ein paar Niederlagen, aber haben immer noch alles in der eigenen Hand.
Genau, ansonsten finde ich, ist der Spieltag, wie du sagst, geprägt von diesen Low-Scoring-Games. Ich finde, weil du es jetzt auch mit Ausblick auf die Heidelberg Hunters gesagt hast, die Gap zwischen Platz 6 und 7 geht langsam auf. Also nicht, dass die jetzt entschieden ist. Wir sehen die Darmstadt Diamonds mit 5 Spielen. Die kann man noch nicht wirklich als einen festen Ort oder festes Team sehen, weil da fehlen zu viele Daten dann quasi, um das zu vergleichen. Aber daneben sieht man schon so, diese 0,7, 0,75 Quote brauchst du schon fürs Final Six, um quasi mit dabei zu sein. Und das kristallisiert sich ganz langsam heraus, weil wir jetzt uns daran, wir nähern uns den 10-Spielen-Marken bei den allermeisten Teams. Und haben da einfach gute Vergleichswerte. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und da hat sich das wirklich auch bei dem Spieltag in Kornwestheim so ein bisschen gezeigt, dass die Teams eben gewinnen, die auch in diese Richtung marschieren. Und es wenig Überraschungen gab, außer vielleicht, wie dann Ergebnisse fallen. Also ein Kornwestheim-Cougar-Spiel gegen die Scorpions mit nur einem Punkt, wurde ja auch in der Nachricht vom Friedrich genannt, ist sehr, sehr knapp. War wohl unnötigerweise so knapp und am Ende ist Sieg ein Sieg, aber das überrascht auf den ersten Blick dann doch schon.
Ja, die
ist
Stuttgarter
auch so ein kleines
haben
Derby, oder?
Ja, total. Das ist das Stuttgart-Derby. Kornwestheim ja sehr, sehr nah an Stuttgart dran. Überrascht mich tatsächlich, also ein bisschen, wir haben es ja schon mal angesprochen, Kornwestheim auch spät in die Saison gestartet. Sie müssen leider immer noch auf ihren Starting-Quarterback verzichten, der sich beim Big Bowl ja verletzt hat. Und holen sich hier trotzdem den Sieg knapp. Ich glaube, gegen Münster wäre es wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht wäre es mit ihrem Starting Quarterback gegen Münster anders gelaufen. Sie verlieren gegen Münster nur mit 6 Punkten. Ich finde es ein bisschen schade, denn ich glaube, in guter Besetzung hätte Kornwestheim die Chance gehabt, ums Final Six mitzuspielen. So wird es sehr, sehr schwierig und haben jetzt schon gegen eher Teams in der unteren Tabellenhälfte schon Spiele verloren, die sie wahrscheinlich sonst gewonnen hätten. Und damit, glaube ich, sind sie leider raus. Wobei ich auch mit ihnen geredet habe, der Klassenerhalt ist ihr Ziel hier in der ersten Saison in der DFL 2. Und nächstes Jahr werden wir dann gespannt zusehen, ob sie wieder angreifen können.
Ich glaube, dann haben wir schon alles Wichtige gesagt, oder? Und können nach
Berlin
springen,
wenn man
oder?
Auf die zwei weiteren Teams, die Stuttgart Scorpions und die Black Frost Hedgehogs, gewinnen hier keine Spiele und müssen sich auf jeden Fall schon auf einen harten Abstiegskampf einstellen. Beide mit 14 gespielten Spielen, die Hedgehogs mit 2 Siegen, die Scorpions mit 3 Siegen, sind gerade auf Platz 17 und 18 der Tabelle. Allerdings beide Teams, die hinter ihnen stehen, haben 5 Spiele weniger gespielt als sie. Es wird meiner Meinung nach sehr, sehr schwer für beide Teams, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und das zeigt sich dann am den letzten Spieltagen für sie. Stuttgart ja noch mit ihrem Heimspieltag. Die Hedgehogs auch. Ich glaube, am 19. Juli findet der statt. Beide brauchen mindestens noch einen, wahrscheinlich eher 2 Siege, um tatsächlich hier einen Punch im Abstiegskampf zu schaffen. Meine Prediction ist, dass beide Teams absteigen werden.
Gut, Bevor wir nochmal auf die Tabelle komplett schauen, schauen wir auf den Spieltag zu einem anderen Aufsteiger, auch wenn der andere gerade nicht beim Aufsteiger stattgefunden hat. Aber wir schauen nach Berlin.
Doch, klar, bei Berlin-Korn Westheim.
Ah, doch, stimmt. Doch, war beim Aufsteiger. in Berlin, bei Viktoria Berlin-Mitte, dem bisschen, glaube ich, Überraschungsteam, mittlerweile nicht mehr ganz das Überraschungsteam, aber ja, aufgestiegen durch die Trier-Biber. Vielleicht gibt es da jetzt irgendwie eine Fanfreundschaft in Zukunft zwischen den beiden Teams. ja, und die hier durch die Liga durchlaufen. Die haben ihren Spieltag ausgerichtet. Es gab da ein paar Komplikationen mit dem Platz. Am Ende, glaube ich, waren wir aber sehr zufrieden, dass wir nicht auf einem Kunstrasen, sondern auf einem Naturrasenplatz gespielt haben, weil auch in Berlin war es heiß und fast schon, ich würde sagen, so ein wenig schwül heiß. Ein bisschen drückende Luft. Kurzzeitig hat es dann auch geregnet. Trotzdem, glaube ich, gutes Wetter und gute Bedingungen für Flag Football. Hier waren ein paar mehr Teams am Start. Insgesamt 7 Stück. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal kurz rein. Und ich fange auch direkt mit den Gastgebern an, die ja hier wieder zeigen auf dem Home-Turf, bei sich zu Hause zeigen, dass sie zu Recht dastehen, wo sie stehen. Wir hatten direkt das erste Spiel des Tages gegen sie. Wir können in diesem Spiel gut mithalten. Am Ende war die Offense einen zu stark, glaube ich, kann man hier ganz klar sagen. Und der Quarterback von ihnen fängt dann wirklich absurden Pick, den muss man erstmal so aus der Luft pflücken, das ist krass und das gewinnt ihnen dann das Spiel, die Offense scored jeden Drive, außer vielleicht einen kurz vor der Halbzeit. Die sind hier wirklich sehr, sehr stark. Ich finde nicht, dass sie zwei Klassen überall in dieser Liga spielen. Ich sage, wenn man in Richtung Final Six schaut, dann vielleicht ein bisschen Scouting und ein bisschen nötiges Ballglück, sind da auch Siege drin. Dennoch spielen sie in diesem Spieltag richtig, richtig gut, gewinnen gegen uns, gewinnen auch, wenn das in der Internetseite noch nicht eingetragen ist, gewinnen auch gegen Regensburg. Ich weiß nicht ganz genau den Score, aber ich glaube,
31-19 müsste es gewesen sein.
Genau, es war auf jeden Fall ein Two-Score-Game. Und die anderen beiden Spiele gewinnen sie dann auch sehr deutlich mit 8.
Es war nur eins, oder? Sie hatten 3 Spiele, glaube ich.
Genau, es war ja im Prinzip der Südosten gegen den Norden-Spieltag.
Stimmt,
das heißt,
genau.
Alle Nordteams haben gegen alle Südostteams, also Regensburg, Augsburg und uns, München, gespielt. Genau, vielleicht zu Berlin. Ich habe auch ein bisschen mit ihnen gesprochen. Sind auf jeden Fall sehr coole Jungs. Haben mir ein bisschen auch Hintergründe erzählt. Die nennen sich ja auch The Program, haben ein Flag-Football-Team und auch ein Tackle-Team aufgezogen. Und was ich sehr interessant fand, die Basis kommt von den Berlin Adlern, die vor 5, 6 Jahren dort gespielt haben und dann aber sehr unzufrieden waren, wie die Struktur im Verein aussah. Die Berlin Adler haben sehr viel auf Imports gesetzt, haben ihre Jugendspielern keine Chancen mehr gegeben. Und dann hat sich einfach eine Gruppe abgespalten, rund um den Quarterback, ich glaube Zach heißt er, und das Ganze aufgezogen. Finde ich sehr cool. Und es zeigt auch einfach, dass da mit einer Verbundenheit und einfach einem coolen Teamgefüge auch was machbar ist. Denn sind wir mal ehrlich, Berlin wird auf jeden Fall ins Final Six einziehen und ist eindeutig auch der Favorit um den Aufstieg. Ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und sage, Berlin verliert kein Spiel mehr in der Regular Season, denn sie haben gegen fast jedes Top-Team schon gespielt und auch gewonnen. Auch noch ein kleiner Punkt, kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Hat mich so ein bisschen an Mainz von vor 8, 9 Jahren erinnert. Olli, vielleicht weißt du es noch. Es gibt Teams, die in den wichtigen Spielen ihre besten Spieler durchspielen lassen. Und das hat man bei Berlin auch gesehen. Die haben 4, 5 Spieler, die einfach krasse Athleten, krasse Footballspieler sind. Gerade vor allem ihre 2 Nationalspieler, Jermaine Enyagu und Moritz, ich glaube, Kulinovic heißt der. Plus ihr Quarterback Zach, der dann auch als DB gespielt hat. So und das kann man jetzt natürlich, wie gesagt, ich persönlich sehe es mit einem kleinen, negativen Aspekt, dann alles reinzuwerfen und den anderen Spielern keine Chance zu geben, hat für uns natürlich es schwieriger gemacht, denn, und das muss man auch sagen, ihre Spieler, die da durchgespielt haben, sind auf beiden Seiten des Balles einfach krass. Und damit haben sie sich dann auch die Siege gegen uns und Regensburg geholt. Ob sie das in einem Final Six auch machen werden oder würden, müssen wir sehen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass in Berlin sehr viel am Wachsen ist. Und das ist natürlich dann auch eine Entscheidung. Die wollen gewinnen, die wollen aufsteigen und dann werfen sie da alles rein.
Und vor allem
würde sagen, aber
nicht Lions, ein bisschen Konkurrenz da in Berlin.
Genau, das ist das eine. Ich finde generell, die Region Berlin hat natürlich Potenzial, wirklich auch zwei starke Teams zu haben. Aber was du sagst, ich bin ganz bei dir. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie da kein Spiel mehr verlieren. Ich bin aber wirklich gespannt. Auch wir werden eine Preview zum Final Six ja machen. Da gehören die Victoria Mitte sicherlich zu den Top-Favoriten. Ich bin es aber tatsächlich, wie ihr auch sagt, durchaus für realistisch, dass sie bei so einem Final Six dann auch mal stolpern, weil du hast wenig Spieler, an denen viel hängt. Nicht nur, dass die da sein müssen, dass die performen müssen, dass denen nichts passieren darf, weil du weniger Möglichkeiten hast. Es ist auch ein langer Spieltag, es ist ein anderes Setting bei so einem Final Six. Die Möglichkeit besteht, dass sie bei so einem Final Six auch mal stolpern und eben nicht unschlagbar sind, wie sie es vielleicht in der Regular Season scheinen. Ich fand, ihr wart nah dran. Ich habe das Regensburg-Spiel nicht gesehen. Also es kann schon gut sein, dass es hier einen spannenden Kampf dann gibt. Ich finde trotzdem, dass es ein Team ist, was auf jeden Fall in die erste Liga gehören kann,
ja,
und auch verdient aufsteigen würde, wenn sie es denn bis dahin durchziehen.
Definitiv.
Und genau, Lasse, du wolltest auch sagen, und den Lichtenberg Lions hier auch Konkurrenz machen kann, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern vielleicht auch um Spieler. Denn wenn man sich anschaut, wenn es dann zwei Teams in der ersten Liga in Berlin geben sollte, dann kommen vielleicht auch noch Faktoren dazu, wo will man eigentlich spielen? Will man bei einem jungen, hungrigen Team angreifen? Gibt es dann vielleicht Spieler, die für die Lichtenberg Lions gerade so oder bisher nicht gut genug waren, jetzt aber bei Berlin ihre Chance sehen? Ich finde es sehr spannend und ich finde es auch schön, dass es hoffentlich dann in Berlin nächstes Jahr zwei Teams in der ersten Liga gibt.
Ja, endlich. Die Berliner Region war, glaube ich, immer schon so ein bisschen am Schlummern. Jetzt waren die Sana Lightnings ja sogar abgestiegen. Ist auf jeden Fall gut, dass da noch was kommt. Dann, glaube ich, können wir zu zwei Teams kommen, die wir schon kurz angesprochen haben. Zu uns, zu den Münchner Spatzen 2 und zu den Regensburg Phoenix. Wie schon angesprochen, hatten wir beide genau den gleichen Schedule und gehen auch, glaube ich, sehr, sehr ähnlich durch die Spiele durch. Auch wenn es vielleicht bei uns ein bisschen knapper war. Trotzdem verlieren wir beide gegen Berlin und gewinnen dann unsere anderen drei Spiele gegen Rostock, gegen Hamburg und gegen
Lübeck.
Und Lübeck, genau. So kann man das glaube ich, abschließen. Bei uns war es vielleicht ein bisschen knapper als bei den Regensburg Phoenix und die Regensburg Phoenix ein wenig ersatzgeschwächt, kann man, glaube ich, auch sagen. War nicht mit so vielen Leuten vor Ort. Ich hoffe, dass das ändert sich in im Rest der Saison wieder. Aber ich würde sagen, so ein bisschen bestätigen beide ihre Form, dass sie eigentlich gut dran sind. Sie verlieren gegen Berlin, spielt diesen Sieg, wird aber wahrscheinlich kein anderes Team haben. Somit ist das auch nicht so schlimm in Richtung Final Six und beide Teams melden weiter ihren Anspruch aus Final Six an. So würde ich das interpretieren.
Ja, vor allem, auf jeden Fall würde ich dir auch zustimmen. Ich hoffe natürlich für uns, dass wir es ins Final Six schaffen und Regensburg und Berlin sind für mich da eigentlich auch gesetzt. Und dann hoffe ich auf spannende Rematches, denn wie Olli schon gesagt hat, im Final Six kann alles passieren und das könnte wirklich richtig cool werden.
Genau, dann würde ich gerne noch ein Team highlighten. Ich glaube, über die anderen Teams können wir ein bisschen schnell drüber gehen bezüglich des Spieltags. Wir schauen noch kurz auf die Tabelle. Aber ich möchte nur ganz kurz hervorheben, dass wir jetzt kein Team mehr in der zweiten Liga haben, was keinen Sieg hat. Die Augsburg Centurions gewinnen mit einem unfassbaren Score von 6-0 gegen die Baltic Blue Stars Rostock. Ich glaube, am Ende ist es egal, wie sie den Sieg holen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass das jetzt auch quasi die Augsburg Centurions einen Sieg in der Tabelle haben. Und das muss man natürlich mal an dem Tag dann auch mit hervorheben, weil es dann schon außergewöhnlich ist im Sinne von dem Ergebnis, wie jetzt eben auch die Besonderheit für die Tabelle hat.
Genau, dann kommen wir zu Hamburg und Lübeck. Die verlieren, verlieren beide ihre Spiele gegen Regensburg und gegen München und gewinnen ihr Spiel gegen die Augsburg Centurions. Das heißt, auch diese beiden Teams performen an diesem Tag sehr, sehr ähnlich. Und zu Rostock wollte ich auf jeden Fall noch sagen, bevor wir da auf die Tabelle schauen, Rostock hat zum ersten Mal mit einem neuen Quarterback gespielt, was man auch angemerkt hat. War ein Quarterback, der kann den Ball werfen, der versteht auch Flag Football das Spiel. Der hat nur noch nicht ganz so viel Erfahrung auf diesem ganzen Parkett gemacht. Deswegen legen sie am Ende auch nur 12 Punkte aufs Board. Die Defense-Leistung mit 77 Punkten kassiert ist nämlich gar nicht so schlecht. Also das ist schon okay. Ich glaube, sie haben sich hier ein bisschen was für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob der Standard-Quarterback nicht da war und deswegen er quasi jetzt so der Zukunfts-Quarterback sein soll. Das ist, glaube ich, so eine kleine Erklärung dafür, dass die Baltic Blue Stars Rostock hier mit 0 Siegen rausgehen. Weil eigentlich ist das Team, finde ich, ein bisschen besser als das.
Ja, also es ist ein sehr interessanter Mix. Viele von denen, die gespielt haben, haben ja vor 2 Jahren noch in der Erstliga gespielt und haben diese Erfahrung, aber es gibt auch ein paar Jüngere. Die Rostocker an sich, du hast schon gesagt, ich glaube, haben mehr Potenzial, als dass sie an dem Spieltag zeigen konnten, haben aber mit 4 Siegen auch schon wahrscheinlich zu viele Siege, um mit dem Abstieg was zu tun zu haben, brauchen wahrscheinlich noch 1 oder 2, um sich dann rauszukämpfen. Um den Spieltag dann abzuschließen, Hamburg und Lübeck, beide sehr solide, also sind auf jeden Fall Teams, die die großen Teams auch ärgern können, haben wir bei uns gesehen. Wir waren nie wirklich sicher, es war sehr knapp und erst am Ende konnten wir da den Sack zumachen. Nichtsdestotrotz reicht es von der Gesamtqualität noch nicht, um ums Final Six mitzuspielen, wobei mir die Entwicklung von Hamburg sehr gut gefällt. Letztes Jahr ja ganz knapp nicht abgestiegen, dieses Jahr setzen sich hier im Tabellenmittelfeld fest, haben tatsächlich auch nur noch 2 Spiele. Die Hamburger mit 17 Spielen, die meisten Spiele in dieser Liga bisher, mit 8 Siegen und 9 Niederlagen, werden sie wahrscheinlich auf gleich viele Niederlagen und Siege rauslaufen am Ende. Und wenn wir die Entwicklung weitersehen, wer weiß, vielleicht kann Hamburg nächstes Jahr dann tatsächlich auch oben anklopfen. Für Lübeck ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine Rebuilding-Saison, sind ja letztes Jahr abgestiegen, haben auch noch einige Spieler aus der ersten Liga, aber auch einige neue. Und auch dort glaube ich, dass nächstes Jahr für sie die Saison sein kann, wo sie wieder angreifen, oben dieses Jahr eher im Mittelfeld.
Genau, du hast jetzt Mittelfeld angesprochen, beziehungsweise Tabellensituationen. Ich würde sagen, bevor wir dann die Folge schließen, schauen wir ganz kurz auf das, was wir jetzt schon mal ein bisschen angeteasert haben. Wir haben eine Tabellensituation, die sich oben und unten ein bisschen herauskristallisiert. Ich denke, alle Teams, die aktuell so ungefähr bei 0,7 stehen, sind die Teams, die mal die größten Ambitionen Richtung Finaltag haben oder Final Six haben. Das sind eben die Berliner, wir haben über sie gesprochen, Regensburg, Münich Spatzen, Bad Book Raccoons, Heidelberg Hunters und Darmstadt Diamonds. Mit Abstrichen eben die Darmstadt Diamonds, die haben noch sehr wenig Spiele. Das auf jeden Fall aber Teams, die mitspielen. Und genauso würde ich sagen, hast du dahinter eine Gruppe,
wo kurz, Olli, ich würde tatsächlich die Münster Blackhawks auch hier in den Ring reinwerfen.
Du darfst gerne ergänzen, aber da wäre ich jetzt zu gekommen, aber dann mach du das. Du hast da, glaube ich, noch mehr die Insights.
Ja, ich wollte zu Münster nur sagen, sie haben zwar gerade 6 Siege, 4 Niederlagen, aber diese 4 Niederlagen sind alle gegen Top-Teams. Das bedeutet, genau, ich erwarte, dass dort noch einige Siege folgen werden. Und sie eventuell noch ein Team, das gerade in den Top 6 steht, überholen werden.
Die 4 Niederlagen sind Berlin, Regensburg, München und
München noch nicht.
Heidelberg, oder?
Haben sie noch nicht gespielt.
Und gegen Regensburg auch noch nicht. Aber gegen Heidelberg, genau, und Berlin sind auf jeden Fall 2 davon. Mhm.
Genau, also deswegen auf jeden Fall hätte ich das Team auch genannt. Die Lizards haben tatsächlich vermutlich fast schon zu viele Spiele, um noch anzugreifen. Ich glaube, rechnerisch ist es schon auch möglich. Ich denke, die werden aber ungefähr an der Position bleiben. Die Korn Westheim Cougars auf dem Papier mit erst 9 Spielen auf jeden Fall noch in Range. Ohne ihren Quarterback macht es natürlich die Situation etwas schwieriger. Ich glaube, dahinter wird es dann schon fast schwierig, da noch nach oben anzugreifen. Wobei dann natürlich Teams wie Lübeck, Hamburg, Dortmund, Bornheim, glaube ich, zu viele Punkte haben, auch um in den Abstieg zu rutschen. Die werden da einfach die Saison zu Ende spielen, wo sie aktuell stehen. Und unten hast du ja schon einen kleinen Ausblick Richtung Abstiegskampf vorhin gegeben.
Ja, ich glaube, dort wird es wahrscheinlich einen Sechskampf geben. Wir haben die Cologne Falcons und die Bremen Firebirds, die noch über der Linie stehen. Bei denen es aber, ja, die können auf jeden Fall noch runterrutschen, wenn sie die meisten Spiele verlieren. Und dann eben die Stuttgart Scorpions, die Black Forest Hedgehogs, die Kastrop Raptors und die Augsburg Centurions, die jetzt schon, für die es ganz schwer wird. Und hier sehen wir auch die Kastrop Raptors und Augsburg Centurions erst mit 9 Spielen, das heißt, sie haben noch 10 vor sich, aber jeweils nur einen Sieg. Ich würde mich hier aus dem Fenster lehnen und sagen, Augsburg und Kastrop steigt sicher ab, die Black Forest Hedgehogs auch, denn ich sehe nicht, gegen wen sie noch gewinnen sollten. Und dann haben wir im Prinzip 3 Teams, Köln, Bremen und Stuttgart, die ja um sozusagen den oder gegen den letzten Abstiegsplatz spielen.
Genau, weil aus der zweiten Liga steigen ja 4 Teams ab, damit das quasi aus den Regionalligen dann eine gute Durchmischung gibt. Was, glaube ich, auch wenn es die Teams vielleicht da unten nicht ganz so nice finden, aber, glaube ich, eine gute Sache ist, weil wir eben auch dieses Jahr wieder sehen, dass die ganzen Aufsteiger eigentlich ganz solide performen.
Ja, total. Wir haben
ein bisschen rausnehmen.
Von 5 Aufsteigern haben wir 3 die tatsächlich eindeutige Chancen ums Final Six haben. Berlin, Bedburg und KKM Lizards 2. Convestheim Cougars werden sich wahrscheinlich im Mittelfeld befinden und nur Kastrop wird eventuell wieder absteigen. Also ich finde, es zeigt die gleiche Entwicklung, wie wir auch in der DFL 1 haben, mit Erlangen und Düsseldorf, die direkt ins Final Eight eingezogen sind. Kein Aufsteiger ist wieder abgestiegen. Also ich glaube, die gesamte deutsche Ligenlandschaft ist noch in einer Ummischung und vielleicht in 3, 4 Jahren wird es dann gesättigt sein, aber es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre so weitergehen, dass Teams sich durch die unteren Ligen hocharbeiten und ganz oben angreifen können. Und
definitiv,
das finde ich super.
Auch in Zukunft muss man, glaube ich, hier dazu sagen, auch definitiv noch zweite Teams von vielen Vereinen, die da langfristig, glaube ich, noch hinterherkommen werden. Deswegen ist es, glaube ich, definitiv eine gute Sache, dass wir aus der ersten Liga 3 auf Business-Absteiger haben und dann eben in der zweiten Liga dann sogar 4. Sehr gut, dann lass uns noch einen ganz kurzen Ausblick auf die kommenden Spieltage wagen, wo was abgeht. Ich habe vorhin schon angesprochen, in der DFLF geht es diese Woche weiter. Ansonsten sieht es gerade an den nächsten Wochenenden nicht ganz so voll aus, muss man sagen.
Wir haben noch den letzten Spieltag oder die letzten Spieltage in der DFL bei den Aachen Emperors am 4. Juli, bei den Badener Greifs und den Kelkheim Lizards. Entschuldigung, und den Oldenburg Orcas, alles am 4. Juli. Das heißt, das wird ein vollgepacktes Wochenende, wo es, wir haben es schon in der letzten Folge angesprochen, eigentlich nur noch um Seeding geht. Die Final Eight Plätze sind sind jetzt fix tatsächlich und die 3 Absteiger sind auch schon fix. Das heißt, bei diesen Spieltagen wird nochmal ein bisschen schönen Flag Football geben, aber für die echten Entscheidungen leider kein Impact mehr.
Nein, da müssen wir, glaube ich, dann aufs Final Eight warten. Tatsächlich, ja.
Absolut.
Sehr gut. Dann schön, dass ihr zugehört habt. Knackige Folge. Viel war heute drin, von Auslandhochschulmeisterschaften über Damen- und zweite Liga. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche auf jeden Fall wieder, wenn wir weitere Spieltage zu berichten haben. Bis dahin habt weiterhin Spaß beim Flag Football Spielen und genießt das gute Wetter im Training oder sonst wo. Ciao.